Schön, dass wir uns sehen dürfen. Besser, ihr seht mich. Euch kann ich ja nicht alle sehen. Ich vermute, ja, jetzt sehe ich. Kurz runter die Maske, wieder hoch, wenn man will oder wie auch immer. Es ist einfach schön, wenn man sich wiedersehen darf. Wir haben uns verändert. Kann ich ja nicht so sehen in allem. Aber schön, dass wir die Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Vielen Dank auch für die eingespielten Lieder. Ja, der Herr möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wir sind noch nicht fertig, sonst wären wir bei ihm. Also arbeitet er weiter in unseren Herzen. Er möchte dich und mich umgestalten in sein Bild. Ach, es ist Freude zu wissen, dass der Herr Jesus uns umgestalten will. Stell dir mal vor, er könnte ja sagen, wisst du was, bleibt, wo ihr bleibt. Das sagen wir Menschen, weil wir oft enttäuscht sind voneinander, weil wir manchmal ein bisschen Geduld brauchen im Umgang untereinander. Aber wie viel Geduld braucht der Herr mit uns? Bei dir vielleicht nicht so, bei mir mehr. Wir sind manchmal so widerspenstig, so träge, so manchmal dickköpfig, stur. Ich habe letzter Zeit öfters Briefe bekommen, die ähnlichen Inhalts haben. Thomas, du bist stur, du bist dickköpfig, du bist lieblos, du bist rücksichtslos. Und weißt du, wenn du manchmal solche Briefe bekommst, dann habe ich Respekt, die schon aufzumachen. Und sag, Herr, gib mir jetzt Kraft, das zu ertragen, was ich jetzt lesen muss. Und dann kommen manchmal andere Briefe, so ermunternde Briefe. Ach, das ist so voller Freude, so eine Stärkung. Und ich empfand so eine Ermunterung heute Morgen auf der Herfahrt. Natürlich musste ich manche Umleitungen fahren. Ich wusste gar nicht, dass bei euch die Straßen so viel hier im Schwarzwald asphaltiert werden. Und dann fährt man Umleitung, da fuhr eine Umleitung war noch eine Umleitung. Und irgendwann war ich wieder am Anfang zurück. Da dachte ich, irgendwas hast du jetzt falsch gemacht. Muss nochmal fahren, aber am besten fährst du jetzt nicht so nach dem Beschilderung, fährst einen anderen Weg. Da dachte ich so über mein Leben nach, wie viele Umleitungen musste der Herr auch mit mir gehen, weil ich noch Baustelle hier bin, Baustelle dort bin und dort muss man noch an mir asphaltieren und dort muss noch eine Sache repariert werden und schon wieder sind Schlaglöcher da, die man richten muss und und ich sage, Herr, danke, dass du mit den Umleitungen meines Lebens so viel Geduld hast. Das habe ich heute Morgen so dem Herrn zum Ausdruck gebracht. Wie viele Umleitungen hätten wir uns ersparen können? Entschuldigung, du hast ja keine, aber ich hatte Umleitungen. Und wie viele Umleitungen hätte ich ersparen können dem Herrn, wenn ich doch gehorsam gewesen wäre? Einfach tun, was Jesus sagt. Ist doch so schwierig. Manchmal schon. Weißt du, warum das so manchmal schwierig ist? Wenn man denkt, man wüsste besser wie der Herr, dann wird das schwierig. Dann kommen Umleitungen. Und weißt du, er ist so geduldig. Er ist so gnädig. Ich stehe heute ja nur hier, weil er gnädig ist. Und dann schenkt er noch so einen wunderbaren Frühsommermorgen, ich bin hier durch den Wald spazieren gegangen und schon war der Wald wieder voller Botschaften. Ich weiß nicht, vor ein paar Minuten, da war doch hier so eine Viertelstunde, liegt das glaube ich zurück, da war hier so eine Katastrophe, da war ein Sturm, Lothar hieß der damals. Gut, es liegt jetzt etwa 25 Minuten zurück. Wieso kommen wir auf 25 Minuten? Wir kommen auf eine Bemerkung heute Morgen zu sprechen, nämlich, dass ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Und wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann sind 10 Jahre 15 Minuten. Und 80 Jahre gerade mal 2 Stunden. In der Regel sind wir nicht länger auf dieser Erde. Dass wir mal eine Relation haben. Deswegen, vielleicht vor 25 Minuten war hier der Sturm ungefähr so. Merken wir etwas? Und dann machen wir so viel Drama aus diesen paar Minuten unseres Lebens und verspielen großen Reichtum in Bezug auf die Ewigkeit. Denn die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen geht 7 Tage plus ein Tag, wenn ein Tag wie 1000 Jahre sind. Ich lese diesen Vers und dann kommen wir an den eigentlichen Text. Der ist im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8, steht der geschrieben. Da heißt es, 2. Petrus 3, Vers 8, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche für ein Hinauszögern halten, sondern ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 1000 Jahre wie ein Tag. 7 Tage geht die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen. Und dann kommt der 8. Tag. Der große Tag. Der steht für die Erneuerung. Für einen neuen Himmel und neue Erde. Und ich möchte deswegen ein Thema nehmen aus einem Text, der uns sehr bekannt ist, aus dem Johannesevangelium. Ich habe gefragt auf der Herfahrt, welchen Text könnten wir heute Morgen nehmen, aber dann kam mir auf diesen Text 7, ich möchte die Überschrift über diese Thematik heute Morgen zuerst geben, habe ich ganz vergessen, 7 Tage aus dem Leben des Herrn Jesu. Das wäre die Thematik heute Morgen. 7 Tage aus dem Leben des Herrn Jesu. Wenn man diese 7 Tage ganz betrachten würde, bräuchten wir 7 Tage. Ist ein bisschen lang, ich weiß. Wir machen es also ganz kurz. 7 Tage aus dem Leben des Herrn Jesu, das ist die Thematik. Und wir finden den Text dazu im Johannesevangelium, Kapitel 1. Johannesevangelium, Kapitel 1. Ich lese auszugsweise, ich kann nicht alles lesen, aber auszugsweise, und bitte auf eine ganz bestimmte Bemerkung dann achten. Ich erwähne das dann während dem Lesen. Ich lese von Vers 1. Johannesevangelium, Kapitel 1, von Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist, andere übersetzen, geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Macht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 16. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Weiter. Vers 23 sagt Johannes, Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Der erste Tag, Vers 29, am folgenden Tag, Beginn des zweiten Tages, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen, auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Vers 35, am folgenden Tag, der dritte Tag, stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi. Das heißt, übersetzt, Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Vers 43. Am folgenden Tag. Der vierte Tag, wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Joses von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Kapitel 2, Vers 1. Und am dritten Tag, das ist der siebte Tag, war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Soweit dieser Text. Und ich kann mich nicht daran gewöhnen, über ein Wort zu sprechen, ohne noch einmal den Herrn gebeten zu haben, dass er uns sein Wort öffnet. Meint ihr, wir könnten uns zum Gebet nochmal erheben, für die, die es können natürlich und Freudigkeit dazu haben. Vielen Dank dafür. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von Herzen danken für dein Wort. Und wie wir heute Morgen schon hörten, wir dachten vergangenen Sonntag an die Ausgießung deines guten Geistes. Den hast du ausgegossen. Den hast du auch in unser Herzen ausgegossen, als wir zum lebendigen Glauben an dich kamen. Und wir brauchen die Kraft deines Geistes, die Kraft deiner Auferstehung. Wir brauchen aber auch die Wirkung deines Geistes, denn die Öffnung deines Wortes gibt ja Licht in unser Herzen. Herr Jesus, wir brauchen dieses Licht. Und darum möchten wir im Namen Jesus dir, unserem himmlischen Vater, Danke sagen, dass du uns dein Wort heute Morgen öffnen willst. Danke für die Öffnung deines Wortes, für dein Arbeiten in unseren Herzen heute Vormittag und für deine Umgestaltung, die du Kraft deines Geistes in unserem Leben wirken willst und für die Vorbereitung zu einer vollkommenen Gemeinschaft mit dir. Wir beten dich an und danken dir für deine Liebe und deine Treue zu uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Vielleicht fiel dir was auf. Ich habe vom ersten Tag gelesen, vom zweiten Tag, vom dritten, vom vierten und dann vom siebten. Der fünfte und sechste Tag fehlen in diesem Text. Der fünfte und sechste Tag sind aber ganz wichtige Tage. Anscheinend fehlen sie, weil für die meisten ist der fünfte und sechste Tag ein Geheimnis. Wir finden ihn noch später, ich komme noch drauf zu sprechen. Du musst nur ein paar Kapitel weiterlesen, da finden wir plötzlich den fünften und sechsten Tag. Aber in diesem Text haben wir es mit den ersten vier Tagen zu tun und dann mit dem siebten Tag. Ich erinnere nochmal vorhin an das, also daran, was ich vorhin sagte, dass 1000 Jahre wie ein Tag sind. Wenn wir diesen Text hier lesen, dann können wir durchaus, ohne dem Wort Gewalt anzutun, in jedem Tag ein Jahrtausend der Heilsgeschichte Gottes sehen. Nun ist nicht die Heilsgeschichte Gottes das Thema heute Morgen, sollst du das jetzt nicht falsch verstehen. Ich nehme das nur als eine Einleitung, denn wir wollen nachher den Text ja seelsorgerlich betrachten. Es gibt nämlich 7 Tage im Leben eines Kindes Gottes, geistlich gesehen. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen die Bildersprache. Es gibt also 7 Jahrtausend Geschichte Gottes mit dem Menschen, wie es hier 7 Tage sind, die hier beschrieben waren. Das heißt, es ist immer am folgenden Tag, am folgenden Tag, am folgenden Tag. Das heißt, das eine baut auf dem anderen auf. Du kannst also nicht etwas überspringen und sagen, ach, den zweiten Tag brauche ich nicht, den dritten brauche ich nicht. Ich kann auf den vierten verzichten. Nein, eins baut auf den anderen auf. Es geht so nahtlos über. Und ich sage das aber jetzt nur in Klammer, nicht, dass es zu viel wird. Ich sage das jetzt nur in Klammer. Ich denke auch an die Söhne Leas. Der erste Sohn der Lea ist der erste Tag. Der zweite Sohn der Lea der zweite. Der dritte. Der vierte Sohn Lea ist der vierte Tag. Der siebte Tag sind die letzten beiden Söhne von ihr. Aber, das ist nur Klammer zu. Jetzt, wenn du weiter forschen willst, nach der Stunde, wenn du nach Hause gehst und in der kommenden Woche, kannst du einmal diese Namen der 6 Söhne Leas und deren Bedeutung, findest du im Wort Gottes, vergleichen mit je einem Tag. Der erste Tag. Was macht der erste Tag aus? Da heißt es hier, das haben wir vorhin gelesen, im Anfang war das Wort. Es geht also hier um die Schöpfung. Alles ist durch dasselbe entstanden oder geworden. Ohne dasselbe ist auch nicht eines geworden, was geworden ist. Das heißt, Kraft des Wortes wurde die Schöpfung gemacht. Das war das erste Jahrtausend. Und dann lesen wir aber in diesem Text etwas ganz Interessantes in Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen oder erfasst, könnte man sagen. Das heißt also, Gott schuf den Himmel und die Erde. Und dann fiel der Mensch in Sünde und wurde verfinstert am Verstand. Das Licht leuchtet in der Finsternis hinein. Das ist Davon ist das erste Jahrtausend geprägt. Katastrophe. Der Fall Satans und der Fall des Menschen in die Sünde waren zwei Katastrophen, die den ersten Tag begleiteten. Das heißt, der Mensch war verfinstert am Verstand. Und dann lesen wir den zweiten Tag, Vers 29. Die Thematik des zweiten Tages ist die Taufe mit Wasser. Es heißt hier, das haben wir vorhin ja gelesen, Vers 33, und ich kandte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen, auf ihn bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Das zweite Jahrtausend in der Menschheitsgeschichte war eine Katastrophe, das war die Sintflut. Und nach dem ersten Petrusbrief, dessen Gegenbild uns errettet. Ja, also der Petrusbrief sagt uns, im ersten Petrusbrief speziell, sagt uns, dass die Sintflut damals ein Bild auch für die Taufe ist. Das ist der zweite Tag. Das zweite Jahrtausend. Das dritte Jahrtausend, da geht es darum, dass am Anfang dieses dritten Jahrtausends Gott Wohnung nimmt in der Stiftshütte. Denn wir haben gelesen in Bezug auf den dritten Tag und am folgenden Tag, dass zwei von den Jüngern des Johannes ihn reden hörten, als er sagte: Siehe das Lamm Gottes. Und als aber Jesus und sie wollten Jesus nachfolgen, als Jesus sich umwandte, Vers 38, sie nachfolgen sah, spricht er zu ihnen: Was sucht ihr? Und sie sprachen zu ihm: Rabbi oder Lehrer, wo wohnst du? Und der Jesus spricht zu ihnen: Kommt und seht. Wo hat also Gott Wohnung genommen? Im dritten Jahrtausend, am Anfang, in der Stiftshütte. Und später, am Ende des dritten Jahrtausends oder des dritten Tages, in dem Tempel. Und beide Orte, sowohl die Stiftshütte als auch der Tempel, wurden jedes Mal, wenn die Bundeslade hineingebracht wurde, wurde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt, und in beiden Fällen konnten die Priester gar nicht hineingehen, um den Dienst zu tun, weil das Haus, beziehungsweise die Stiftshütte und nachher den Tempel, das Haus, erfüllt war mit der Herrlichkeit Gottes, dass kein Platz mehr war. Kannst du das vorstellen? Ich kann mir das schwer vorstellen. Also es muss also so eine Herrlichkeit präsent gewesen sein, dass zuerst einmal die Priester gar nicht hinzutreten konnten. Also der dritte Tag war geprägt von der Frage der beiden Jünger: Meister, wo wohnst du? Oder Rabbi, wo wohnst du? Wo ist dein Zuhause? Und er sagt: Komm und sieht. Und dann kamen sie ja und sahen, wo er wohnte. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du wissen willst, wer Gott ist und wie er ist, dann kommst du an der Stiftshütte nicht vorbei. Auch am Tempel kommst du nicht vorbei. Und in beiden Fällen, da staune ich immer wieder, beide, sowohl die Stiftshütte als auch der Tempel, wird von vielen Kindern Gottes relativ wenig betrachtet. Dabei wird es bei der Stiftshütte der eine Baumeister, Oholiab, ja, also der eine ist Bezalel, ja, im Schatten Gottes oder im Schutz Gottes, und also bei ihm bist du geschützt und geboren. Und der zweite Baumeister hieß Oholiab, und es übersetzt heißt das Zelthütte des Vaters. So wird die Stiftshütte, könnte man die bezeichnen. Und der Tempel später, das Haus des Vaters. Also wenn du wissen willst, wer der himmlische Vater ist, dann geh in die Stiftshütte hinein, dann geh in den Tempel hinein und dann nimm die Dinge nachdenkend wahr, und dann wirst du den Vater erkennen. Und wirst den Sohn erkennen und auch den Geist erkennen. Sein Wesen, sein Arbeiten. Wo wohnst du? Der vierte Tag. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa, das haben wir gelesen, Vers 43. Der vierte Tag ist mit einer Person in Verbindung gebracht, nämlich der Herr Jesus mit dem Nathanael. Und der Jesus sagt von dem Nathanael, er sagt zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und der Nathanael, vielleicht ist er geschmeichelt von dieser Feststellung, immerhin, das war ein wunderbares Zeugnis, das ihm da ausgestellt wurde, der stellt die Frage, woher kennst du mich? Jesus antwortet, sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael war unter dem Feigenbaum, als Jesus ihn schon sah, bevor Philippus zu ihm kam. Feigenbaum steht heilsgeschichtlich für Israel, ist außer Frage. Feigenbaum steht aber geistlich für die Rechtfertigung aus Glauben. Für die Gerechtigkeit aus Glauben. So, denn Nathanael war unter dem Feigenbaum. Der vierte Tag endet mit der Aufrichtung des Werkes vom Kreuz. Die Rechtfertigung aus Glauben ist gegeben. Der Sohn Gottes wurde wegen unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. Römer 4, Vers 25, denke ich. Das heißt also, der Nathanael war unter der Rechtfertigung des Glaubens. Und da sagt der Herr Jesus, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Wer nicht unter der Rechtfertigung des Glaubens steht, hat mit Falschheit zu tun, wenn er Christenleben vortäuscht, was nicht da ist. Deswegen sagt er, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Ich stellte mir die Frage, was hat eigentlich der Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht? Oder über was hat er nachgedacht? Und ich komme zu keinem anderen Schluss. Also ich beschreibe jetzt mal kurz in ein paar Sätzen, was Nathanael unter dem Feigenbaum dachte. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du unterm Baum sitzt, wenn die Sonne scheint, so wie heute oder wie auch immer. Nathanael war unter dem Feigenbaum und dachte nach. Und Gott kennt unsere Gedanken. Er kannte auch seine Gedanken. Und da er ein aufrichtiger Israelit ist und in dem keine Falschheit ist, hat er nicht negativ gedacht. Er hat also positiv gedacht. Nicht zu verwechseln mit dem positiven Denken, was man heute meint. Also der Nathanael war unter dem Feigenbaum, hat nachgedacht, wie das ist, wenn man sündigt. Und er wusste als Israelit, wenn ich also gesündigt habe, dann muss ich ein Lamm nehmen oder ein Opfertier nehmen und muss es zum Priester bringen, muss die Hand auf ihm legen, meine Schuld bekennen und dann muss dieses Tier stellvertretend für mich sterben. Das hat Nathanael gedacht. Aber das Problem ist, was ist, wenn ich nächste Woche wieder sündige? Und dann nochmal sündige, dann muss ich ja nochmal ein Tier nehmen und nochmal ein Tier nehmen. Und immer wieder muss ein Tier geschlachtet werden, weil Nathanael, weil er ein aufrichtiger Israelit war, war ja bereit, sich aufrichtig in der Licht Gottes zu erkennen und stellte fest, ich versage immer wieder. Also muss ja immer wieder ein Tier geopfert werden. Aber das ist nicht dasselbe Tier, was vorher geopfert wurde. Denn das war ja tot. Das war ja geschlachtet worden. Das Blut wurde ja vergossen. Also ist zwar ein Tier stellvertretend für mich geopfert worden, weil ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung von Sünden nach dem Hebräerbrief. Man muss dann wieder ein Tier sterben und nochmal ein Tier sterben. Aber es musste immer sterben und dann war es das. Das Tier lebt nicht mehr. Also hat Nathanael darüber nachgedacht, ob es nicht ein Lamm gibt, das nachher trotzdem lebt, obwohl es für meine Schuld geopfert wurde. Sprich, Nathanael dachte über Auferstehung nach, über Denn, ich zitiere nochmal den Vers von vorhin, nach Römer 4, 25, er wurde um unsere Übertretung wegen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung wegen ist er auferweckt worden. Nathanael dachte also drüber nach, wenn also Rechtfertigung aus Glauben geschieht, dann muss das Opfer lebendig sein. Kein totes Opfer. Und es muss leben. Und dann hat Nathanael sicherlich, könnte ich mir gut vorstellen, über die Texte im Alten Testament nachgedacht, die Auferstehungshoffnung haben. Kennst du solche Texte im Alten Testament, die Auferstehungshoffnung haben? Ja, ich denke an Abraham, der seinen Sohn Isaak opferte. Im Glauben hat er ihn geopfert, weil er glaubte, dass der Herr ihn wieder aus den Toten auferwecken konnte. Ich denke an Jesaja 53. Wenn er das Opfer gestellt haben wird, wird er Lohn empfangen. Also ist Auferstehungshoffnung drin. Er dachte an die Aussage des Psalmisten David. Er dachte sicherlich auch an Hiob 19. Ja. Wo er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub der Erde erheben. Und wenn diese meine Hütte zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ich werde ihn sehen. Und jetzt kommt eine Aussage, die überwältigt mich. Und nicht als einen Fremden werde ich ihn sehen. Nicht als einen Fremden. Als einen Wohlvertrauten. Ein Opfer, das auferstanden ist und lebt. Deswegen sehen wir also auf dem Thron Gottes ein Lamm wie geschlachtet. Ein Lamm wie geschlachtet. Und es ist auf dem Thron und lebt. Darüber hat Nathanael unter dem Feigenbaum nachgedacht. Und deswegen sagte Jesus von ihm, sie wahrhaftiger und aufrichtiger Israelit. Und dann heißt plötzlich, und wir lassen uns gerne von der Kapiteleinteilung irritieren, in Kapitel 2, Vers 1, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana Galiläa. Am dritten Tag, von wo gezählt? Von dem folgenden, von dem vierten Tag? Am dritten Tag, also 4 plus 3 sind 7. Siebter Tag ist der Hochzeit. Was passiert bei einer Hochzeit? Da kommt der Bräutigam für die Braut bei der Hochzeit. Ja. Ich hoffe, dass wir da keine Konflikte kriegen, weil mein Verständnis nach ist die Gemeinde der Leib des Christus und Israel die Braut. Das ist mein Verständnis, aber ich will hier nicht diskutieren. Aber ich erkenne, wenn ich das von dieser Perspektive sehe, ich viele zusammen in der Schrift viel besser verstehen und auch klar erkennen kann. Ja, also der siebte Tag war die Hochzeit von in Kana in Galiläa. Der siebte. Und jetzt kommt eine Frage. Wo ist der fünfte und sechste Tag? Der Israelit hat mit dem fünften und sechsten Tag ein Problem. Und ich kann dir das bestätigen mit einem Vers aus Hosea Kapitel 6. Hosea Kapitel 6, Vers, ich lese das mal, Vers 1 bis Vers 3. Hosea 6, Vers 1 bis Vers 3. Denk jetzt bitte bei diesen drei Versen zuerst einmal an Israel. Ja? Zuerst einmal, das ist ja auch zuerst an Israel gerichtet. Hosea 6, Vers 1 bis 3. Da heißt es, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Kenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Also hier wird gesagt, Vers 2, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, und am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Israel war am fünften und sechsten Tag schlichtweg tot. Deswegen ist für Israel der fünfte und sechste Tag ein Problem. Ich hatte gesagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Der 5. und 6. Tag, das 5. und 6. Jahrtausend ist das Zeitalter der Gemeinde. Nicht das Zeitalter von Israel. Hier heißt es, nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Israel war 2000 Jahre tot. 70 nach Christus wurde Israel über die ganze Erde zerstreut. Der Tempel Jerusalem wurde zerstört. Ende. Die Sprache wurde nachher auch gar nicht mehr gesprochen. Das heißt, Israel war 2 Tage, also 2000 Jahre, sprich 2 Tage tot. Deswegen ist es der 5. und 6. Tag ein Problem für Israel. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Israel die Gemeinde gar nicht sieht. Für Israel ist die Gemeinde ein Geheimnis. Für Israel ist die Gemeinde ein Rätsel. Natürlich freuen sie sich, wenn du wieder nach Israel reist, weil vom Tourismus lebt ein Stück weit das Land, nicht nur, aber ein Stück schon, ein gewisser Prozentanteil. Aber für Israel ist die Gemeinde ein Geheimnis und nahezu ein gewisses Problem. Weil für Israel ist die Gemeinde, wenn Israel die Gemeinde erkennen würde, ein Ausdruck einer sehr großen Demütigung. Für Israel, der 5. und 6. Tag, da war Israel schlichtweg begraben. Aber genau in dieser Zeit baut der Herr seine Gemeinde. In dieser Zeit. Und dann heißt es hier, und am 3. Tag wirst du uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Der 3. Tag ist der 7. Tag. Was bedeutet das? Dann kommt der Herr für Israel in Macht und Herrlichkeit. Der 7. Tag ist schlichtweg das 1000-jährige Friedensreich. Der 7. Tag. So könnte ich diese Johannes, das 1. Kapitel heilsgeschichtlich verstehen. Aber weißt du, das würde ja uns weitgehend unberührt lassen, wenn wir das nur heilsgeschichtlich lesen würden. Wir können nämlich auch diese 7 Tage seelsorgerlich betrachten. Aber jetzt muss ich doch auf den 5. und 6. Tag eingehen, weil der ja in Johannes 1 fehlt, auch im 1. Vers von Kapitel 2 fehlt, finden wir die 2 fehlenden Tage für mein Verständnis in Johannes 4. In Johannes 4 geht es darum, dass ja die Frau am Jakobsbrunnen ist und Wasser schöpft und der Jesus ermüdet von der Reise am Brunnenrand sitzt und er die Frau anspricht. Er kommt also mit ihr ins Gespräch und während dieses Gespräches wird immer mehr sichtbar, wer der Herr Jesus ist und es wird auch sichtbar, was die Frau ist. Und nachdem jetzt der Herr Jesus ihr gesagt hat, was wahr ist, das heißt, er hat also ihr Leben geöffnet, das lesen wir in Johannes 4, Vers 17, da sagte der Herr Jesus, dort Vers 17b, Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Und sie weicht dann doch wieder aus, aber sie ist überwältigt von dem, was der Jesus sagt. Und dann lesen wir eine interessante Reaktion in Vers 28, Kapitel 4 im Johannesevangelium. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Vers 39, Kapitel 4. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Hier sind die 2 fehlenden Tage, für mein Verständnis. Warum? Weil Samariter ist ein Mischvolk. Sie bestanden aus einer Vermischung zwischen Heiden und Juden. Und auf was besteht denn die Gemeinde? Ist die Gemeinde Jesu nicht auch ein Mischvolk? Sind dort nicht Wiedergeborenen aus den Nationen? Ja, sonst würden wir ja gar nicht dazugehören. Sind da aber auch Wiedergeborene aus Israel? Ja. Und interessant ist, dass die Frau, die ja gesündigt hat und die war ja stadtbekannt, in Anführungszeichen, die ging ja zu einer Zeit zum Wasserschöpfen, wo die anderen nicht hingingen. Die hat sich ja geschämt, sie wollte ja nicht gesehen werden. Und jetzt, nachdem der Jesus sich ihr gegenüber geoffenbart hat, ist sie so überwältigt, dass sie sogar ihren Wasserkrug stehen lässt. Die Grundlage ihres Lebens. Rennt in die Stadt und plötzlich hat sie ja keine Scheu mehr. Sagt allen, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und kommt, seht, ist dieser nicht etwa der Christus? Und jetzt gehen sie raus um des Zeugnisses der Frau willen, ja? Da könnte man verstehen, das ist die Urgemeinde, wo erstmal aus den Juden viele zum Glauben kamen. Da wurde ihnen ja ein Zeichen gegeben, die Sprachen. Es wurde ihnen mehrere Zeichen gegeben. Wunderheilung geschahen am Beginn der Gnadenzeit. Und dann kamen die Leute und sie hörten und dann sagen sie etwas Interessantes. Dann sagen sie zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Vers 42. Weißt du, was das bedeutet? Wir glauben jetzt, weil wir selber das Wort Gottes gehört haben. Will sagen, wir glauben nicht mehr aufgrund von Zeichen und Wundern, sondern wir glauben auf der Grundlage des gesprochenen Wortes. Und wir glauben auf der Grundlage des verkündigten Wortes Gottes. Auf der Grundlage des Wortes Gottes. Warum glaubt die Gemeinde? Die Gemeinde glaubt, weil sie das Wort hört und liest. Die Gemeinde glaubt, weil das Wort durch den Geist Gottes geöffnet wird. Das Wort führt zur Wiedergeburt hin. Das ist die Grundlage der Gemeinde. Ich muss jetzt ein bisschen mich gewählt ausdrücken, damit man mich jetzt nicht falsch versteht. Die Gemeinde braucht nicht Wunder, um zu glauben. Die Gemeinde braucht das Wort, um zu glauben. Verstehen wir das? Das Wort schafft eine bleibende Veränderung. Wunder schaffen eine gewisse Begeisterung, die dann aber wieder abflacht und sich verläuft sozusagen. Die Begeisterung verliert sich wieder. Aber das Wort schafft eine Veränderung. Und in diesen zwei Tagen wirkt das Wort in den Herzen des Mischvolks der Samariter. Und in diesen zwei Tagen wirkt das Wort Gottes in der Gemeinde. Das sind die zwei, für mein Verständnis, die fehlenden zwei Tage, der fünfte und sechste Tag. Soweit zur Einleitung. Aber ich muss dir jetzt keine Gedanken machen, wir sitzen nicht bis heute Nachmittag hier. Jetzt möchte ich aber diese sieben Tage einfach mal seelsorgerlich durchgehen. Ich mache das relativ zügig, um es dir zu überlassen, wie viel du an diesen sieben Tagen in deinem Leben erkennst. Weißt du, wenn ich dir alles erkläre, das ist das eine. Aber der Geist möchte dir persönlich sich offenbaren. Er möchte dir persönlich Jesus in deinem Leben groß machen. Und dann betrachten wir diese sieben Tage von der seelsorgerlichen Perspektive. Tag Nummer 1. Wer hat dich eigentlich geschaffen? Bist du per Zufall entstanden? Aufgrund von irgendeiner Evolution, wie man sagt? Ich habe noch letztens welchen gesagt, Leute, glaubt doch nicht, dass ihr Produkt des Zufalls seid. Sitzt doch dieser Lüge nicht auf. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Was er erzählt, ist gelogen. Und wenn die anderen alles das machen, was der Lügner ihnen erzählt, Dann ist das klar. Warum? Weil der Teufel ist ihr Vater, ist der Vater der Lüge. Und dann wird erzählt, dass es Millionen von Jahren braucht, bis dann irgendwann per Zufall du irgendwie entstanden bist. Glaub dieser Lüge, sitzt dieser Lüge nicht auf. Also Geschwister, wenn ihr meine persönliche, es gibt noch viele solcher Lüge-Stories. Auch diese Thematik mit der Erderwärmung ist für mich eine reine Lügengeschichte. Nichts anderes. Es gibt noch andere Lügen-Stories, ich will gar nicht, das ist nicht mein Thema. Aber wenn die Schöpfer, die Evolution eine Lüge ist, dann muss es eine Wahrheit geben. Und das ist die Schöpfung. Und da braucht auch Gott keine 7 Millionen Jahre anstatt 7 Tage. Es wird immer Abend und Morgen und der zweite Tag. Abend und Morgen und der dritte Tag. Interessant ist, es heißt nicht Morgen und Abend. Der erste Tag, Morgen und Abend, der zweite Tag. Warum heißt es nicht Morgen und Abend? So würde man das doch sagen. Morgen beginnt der Tag und Abend endet er, ja, so ungefähr. Dann wäre aber jeder Tag abgehakt. Wenn es aber heißt, und es ward Abend und Morgen der erste Tag, Abend und Morgen der zweite und der dritte und so weiter, dann heißt es, es fließt ein Tag nahtlos in den anderen über. Hier reden wir von einem Schöpfungsakt, der durchziehend stattgefunden hat in 7 Tagen. Und das glaube ich, ganz einfältig glaube ich dem Wort Gottes. Und weißt du was, wenn ich das glaube, dann weiß ich, dass der Herr mich geschaffen hat. Ich bin natürlich das Ergebnis des Sündenfalls des Menschen, sonst hätte ich mehr Haare, würde auch attraktiver aussehen und hätte auch mehr Dynamik und mehr Gesundheit und würde schon nicht Falten kriegen, würde auch nie älter werden. Die Folge des Sündenfalls des Menschen ist, dass wir so aussehen, wie wir aussehen. Aber im Himmel sehen wir darum nicht so aus. Ich will dir nicht zu nahe treten. Vielleicht findest du dich schön, kannst ja auch in dem Glauben auch weiterleben. Der hat uns schon wunderbar gemacht. Ja, auch die Blumen erschöpfen heute Morgen, wo ich spazieren ging. Also ich habe mir diese Trollblume angeschaut und dann habe ich mir den Ginster angeschaut, der jetzt blüht. Also das musste ich doch überwältigen. Schau dir mal die Blüte, die einzelne Blüte einer Ginster an. Das ist doch Predigt in sich, eine Botschaft in sich. Und wir staunen über eine gefallene Schöpfung. So hat der Herr dich wunderbar gemacht, so wie du bist. Aber du bist doch in einem sündigen Fleisch. Aber er hat dich gemacht. Wenn er dich gemacht hat, weißt du, was das bedeutet? Dann hat er auch ein Anrecht auf dich, oder? Wenn er jetzt dich und mich geschaffen hat, dann hat er ein Anrecht auf uns. Was haben wir gemacht? Wir haben uns diesem Anrecht entzogen. Denn als wir das Kindesalter verlassen haben, so ab 13 Jahren, man sagt heute, man pubertiert oder wie das heute früher sagt, man Flegeljahre oder ich weiß nicht, wie man das früher, hat man das alles so plumper genannt, Rebellionsphase, heute sagt man eher anders, Reifephase, es darf ja nicht negativ klingen. Im Grunde genommen hat man sich diesem Anspruch, dass er der Schöpfer von einem ist, entzogen. Weißt du, was das im Grunde bedeutet? Im Grunde heißt es nichts anderes, man hat sich Gott weggestohlen. Man hat sich Gott wegstehlen lassen. Man ist zu einem Dieb geworden. Man hat die Ehre Gottes weggestohlen und hat sie sich selbst zugefügt. Kein Wunder, sind dann viele in den Jahren zwischen 13 und 17 manchmal so mit langen Gesichtern aus, mögen sich und andere nicht mehr und stehen in Rebellion. Das ist das Ergebnis von dem. Schaut euch Diebe an. Man hat sich Gott weggestohlen. Das heißt, der Teufel hat uns Gott weggestohlen. Aber er hat ein Anrecht auf uns. Und deswegen will man ja die Schöpfung wegschieben und lieber eine Evolutionstheorie Glaube schenken, weil dann habe ich ja keine Verantwortung. Verstehst du? Wenn ich doch per Zufall entstanden bin, wem muss ich denn Rechenschaft ablegen? Doch niemand. Diese Lüge des Teufels. Und die Wahrheit ist, er hat dich geschaffen. Aber was ist noch die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass man in Sünde fiel. Man ist Sünder. Die Wahrheit ist, dass das Leben zu einer Katastrophe wurde. Die Schöpfung fiel durch den Sündenfall von Adam und Eva, fiel die Schöpfung in Sünde. Das Ergebnis war Katastrophe über Katastrophe, immerhin. Im ersten Buch Mose 7 Katastrophen, die bis heute, deren Folgen wir bis heute durchaus spüren und erfahren können, bis hin zum eigenen Leib. Warum? Weil der Mensch in Sünde fiel. Katastrophe! Ich sag das von mir, so damit du nicht gekränkt bist. Ja? Ich sag von mir, mein Leben war ohne Christus eine einzige Katastrophe. Heute gibt es eine modernere Bezeichnung, eine Nullnummer. Das ist ungefähr, was immer das auch heißt. Also nichts ohne den Herrn. Das ist so, eine einzige Katastrophe. Und jetzt kam das Licht des Evangeliums in diese Katastrophe meines Lebens hinein. Gottes Wort hat an dir und an mir gearbeitet. Und dann hat man auf einmal gemerkt, wer man eigentlich ist. Man hat doch tatsächlich gedacht, Katastrophe ist etwas Normales. Ein abgerissenes Haus ist etwas Normales. In der Wirtschaft draußen habe ich das mal gehört, das soll tatsächlich in Deutschland passiert sein, konnte ich mir schwer vorstellen, aber anscheinend ist es wirklich so passiert, dass eine Abbruchfirma ein falsches Haus abgerissen hat, als die Leute in Urlaub waren. Und die kamen vom Urlaub zurück. Katastrophe. Kannst du dir vorstellen, das war wirklich eine Katastrophe. Denn mit dem Abbruch des Hauses, die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, alles auszuräumen, waren alle Dokumente, alles mit weg. Das war falsch abgebrochen. Bei dir passiert das sicherlich nicht. Aber was mein Leben angeht, es war eine einzige Katastrophe. Und das will der Geist Gottes. Er will dieser Katastrophe in deinem Leben ein Ende machen. Er will... Interessant, oh, jetzt muss ich das richtig formulieren. Er will dein altes Lebenhaus zerstören. Der Geist Gottes, der verflickt nicht und restauriert nicht oder irgendwie so, weil du unter Denkmalschutz stehst. Glaube mir, du stehst nicht unter Denkmalschutz. Das wäre eine Katastrophe, wenn man mich nicht abreißen dürfe. Nein, er will etwas ganz Neues schaffen. Etwas ganz Neues. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ja. Also, man erkennt sich, dass man Sünder ist. Das ist der erste Tag. Der zweite Tag ist die Sintflut. Ja, das zweite Jahrtausend. Dessen Gegenbild uns jetzt errettet, das ist die Taufe. Was passiert bei der Taufe? Bei der Taufe, da wird man unter Wasser gebracht. Ja, begraben mit Christus. Und dann aus dem Wasser herausgehoben, das heißt, jetzt bin ich neu in Christus, darf jetzt in der Neuheit des Lebens wandeln. Weißt du, was bedeutet das? Ich erlebe die Reinigung meiner Schuld. Wasser ist ein Bild für Reinigung. Gerichtsreinigung. Das heißt also, ich bekenne dem Herrn meine Schuld, nachdem ich erkannt habe, dass ich ein Sünder bin, und er reinigt mir, er vergibt mir meine Schuld. Ist das nicht schön? Meine Vergangenheit hat er bewältigt. Das ist eine wunderbare Tatsache. Und dann kommt der dritte Tag. Meister, wo wohnst du? Beim dritten Tag nimmt der Herr Wohnung in deinem Leben. Du wirst jetzt ein Tempel des Geistes Gottes. Und jetzt möchte die Herrlichkeit dein Lebenshaus ganz ausfüllen. Davon spricht der dritte Tag. Und dann kommt der vierte Tag. Du bist unter einem Feigenbaum und weißt genau, Jesus starb für mich am Kreuz, aber er ist auferstanden und lebt, wohnt durch seinen Geist in meinem Leben. Und jetzt stehe ich unter der Rechtfertigung des Glaubens, weil er das Werk am Kreuz für mich vollbracht hat. Weißt du, was das heißt? Wenn ich versage, kann ich immer wieder zu ihm kommen. Und immer wieder darf ich das ihm bekennen. Und immer wieder vergibt er mir und reinigt mich. Weißt du, von der vierte Tag spricht? Er spricht von dem, dass ich ruhen kann im Glauben an das Werk, das heute noch Gültigkeit hat. Das Werk vom Kreuz hat nicht nur einmal Gültigkeit, als ich mein Leben Jesus gab, weil er mir die Schuld wegnahm. Das Werk vom Kreuz hat jeden Tag seine Gültigkeit, indem ich die vergebene Gnade immer wieder in Anspruch nehmen darf. Darüber darf ich nachsinnen. Darüber darf ich nachdenken. Ich weiß, wo ich hingehen kann mit meiner Schuld. Stell mir vor, die anderen wissen das gar nicht. Ein frommer Israelit, ein orthodoxer Jude, hat einem Christen gesagt, weißt du, ihr Christen seid viel besser dran als wir. Wieso denn? Ihr wisst, wohin mit eurer Schuld. Wir wissen nicht, wohin mit unserer Schuld. Wir haben keinen Tempel. Wir haben keinen Opferdienst zurzeit. Wir wissen nicht, wohin mit unserer Schuld. Wir stehen hier nur in der Klagemauer und klagen und weinen. Aber wir wissen nicht, wohin mit unserer Schuld. Aber ihr wisst, wohin. Weißt du, was er damit gesagt hat? Wenn ihr wisst, wohin ihr gehen könnt mit eurer Schuld, müsstet ihr vor Freude nur so strahlen. Wir stehen an der Klagemauer und weinen und klagen und stöhnen. Aber ihr könntet euch rund um die Uhr nur freuen. Und dann stellt er dem Christen eine Frage: Warum freut ihr euch nicht? Oder, fügt er hinzu, glaubt ihr etwa nicht? Warum freust du dich nicht? Warum ist so eine Unzufriedenheit immer noch da in deinem Leben? Warum bricht die Freude gar nicht richtig Raum in deinem Leben? Warum ist die Freude so wenig sichtbar? Weil wir doch vielleicht nicht glauben oder nur eingeschränkt glauben. Weil ja, Jesus ist für mich gestorben, aber diese Realität ist auch heute noch gültig und die Schöpfung verkündigt mir das Tag für Tag. Da füllt doch Freude mein Herz. Ist das nicht herrlich? Als ich heute Morgen hierher fuhr, dachte ich, ach, jetzt fahre ich wieder zu meinen Geschwistern. Also ihr seid meine Geschwister. Ob ich euer Bruder bin, lasse ich mal stehen. Aber ihr seid für mich Geschwister. Und es ist doch Freude, wenn man nach Hause kommt, oder? Man Geschwister sieht, Gemeinschaft mit ihnen hat. Da jubelt doch das Herz. Ach, dachte ich mal gespannt, wie sie aussehen. So nach einer gewissen Zeit. Ob ich sehen darf, war so meine Frage während der Fahrt. Ich rede ja viel mit dem Herrn während der Fahrt, weißt du so. Es ist so schön, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist der vierte Tag. Und jetzt kommt der fünfte und sechste Tag. Für die Welt ein Geheimnis, für Israel auch ein Geheimnis und manches Mal auch für Kinder Gottes ein Geheimnis. Es kommt ganz drauf an, wo das Kind Gottes steht. Der fünfte und sechste Tag ist die Phase, wo es um Wachstum im Glauben geht. Wie wachse ich im Glauben? Wie deine Beziehung zu deinem geliebten Herrn und Heiland Jesus Christus aussieht? Und wie deine Beziehung zum himmlischen Vater aussieht? Weißt nur du allein. Der andere kriegt das gar nicht mit, ob du wirklich das Wort wie ein Liebesbrief liest oder nur als Pflichtlektüre liest, ob du in die Gemeinde kommst, weil du gehen musst oder weil du Sehnsucht hast, ob du Gemeinschaft mit anderen hast, weil du umgestaltet werden willst oder nicht, ob du mit dem Herrn über alles redest, wie wenn er ständig da ist oder nicht. Wenn du fährst auf einer Straße, weite Strecken fährst, wie viel hast du dem Herrn gedankt für das, was er dir vor Augen gestellt hat? Wie oft hast du gedankt, als du heute Morgen hierher kamst? Für was hast du gedankt? Oder hast du überhaupt gedankt? Wenn wir nicht danken, dürfen wir uns nicht wundern, wenn Freude fehlt. Aber wie deine Beziehung zum Herrn Jesus aussieht, ist für den anderen ein Geheimnis. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und deinem Herrn. Und dann gibt es so Übungsstunden, mit denen der Herr mit uns übt in unserem Leben. Und wir, wie so kleine Kinder, weißt du, wie kleine Kinder sind? Papa, wenn du mir keine Schokolade gibst, dann liebst du mich nicht. Kennst du so Kinder? Oder wieso hat mein Bruder ein größeres Spielzeugauto wie ich? Das ist nicht gerecht. Ich bin schließlich älter wie er. Kennst du so? Deine sind nicht so, aber meine waren so. Die sind einfach so. Die wissen genau, was Gerechtigkeit ist. Ja? Und immer wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, ruft man am meisten nach Gerechtigkeit. Das ist auch eine Tatsache. Kinder fangen damit schon an. Warum hat der ein größeres Auto wie ich? Da sagte ich zu ihm, weißt du, du hast es gar nicht nötig, dass du ein größeres brauchst, um Freude zu haben. Der andere hat es noch nötig. Das verstehe ich nicht. Dann sag ich, du wirst es hernach verstehen, wenn du etwas älter geworden bist. Manches Mal habe ich den Eindruck, wir gleichen so wie kleinen Kindern. Herr, wenn du mich lieb hast, wieso habe ich Probleme? Wieso bin ich krank? Wieso bin ich oft so enttäuscht? Wie oft, wieso habe ich Depressionen? Wie so oft habe ich Belastungen? Wie oft fehlt mir oft die Freude? Wie oft ist keine Kraft da? Herr, wenn du mich doch lieb hättest, dann hätte ich das alles. Gestern hatte ich noch ein Telefonat gehabt. Sie ist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo sie jeden Tag geprügelt wurde. Jeden Tag. Sie wurde immer nur angeschrien, immer auf die Ecke geschubst. Sie hat deswegen so viel Leiden, weil ihr viele Knochenbrüche zugefügt wurden von ihren Eltern als Kind. Sie war immer der böse Bub für alles und wenn die anderen was anstellten, hat sie immer die Schläge bekommen. Jetzt, wo sie älter, erwachsen ist, möchte sie eine Beziehung mit dem Herrn Jesus haben, aber sie klagt Gott an. Warum hat er das zugelassen? Wenn er wirklich ein Gott der Liebe ist, wieso musste ich so viel leiden? Wieso habe ich keine Chance, einem normalen Berufsleben nachzugehen, weil mein Körper kaputtgeschlagen wurde, von der Seele bis zum Leib? Wenn das denn Gott der Liebe ist, wieso hat er das zugelassen? Was geben wir da für eine Antwort? Was sagen wir da? Weil der Herr dich lieb hat, ging er diesen besonderen Weg mit dir. Diese zwei Tage können sogar für uns manches Mal ein Geheimnis sein. Das Wachstum im Glauben hat nichts damit zu tun, dass der Herr jetzt all unsere Wünsche erfüllt. Oh nein, Gott sei Dank nicht! Sondern er führt uns einen Weg, dass wir lernen, dem alten Wesen zu sterben. Ist das schön, sterben? Abgeschnitten, das muss noch weggeschnitten, das ist noch weggeschnitten, muss noch weggeschnitten werden. Wir haben immer das Eindruck, wir gehen der Gesundheit verlustig, wir gehen des Geldes verlustig, wir gehen der Zeit verlustig. Wir haben oft das Gefühl, wir verlieren ständig. Aber wenn du an der Liebe des Herrn nicht zweifelst, weißt du genau, dass er dir nicht etwas wegnimmt, um dich arm zu machen, sondern reich zu machen in Christus. Wenn du wirklich in der Liebesbeziehung zu Jesus stehst, dann sagst du, Herr, weißt du was, schlag weiter zu. Denn ich habe das Gefühl, mein Herz ist immer noch kalt. Und er macht es aber nicht maßlos. Er ist ja Gott alle Maßes. Er macht es so, dass er mit dir ein Ziel erreicht. Weißt du was? Dass du viel für ihn tust? Nein, er braucht dich nicht als Hilfsarbeiter. Bestimmt nicht. Nein, er arbeitet in deinem Herzen, damit er ein Ziel mit dir erreicht, nämlich, dass du eins bist mit Jesus. Eins sein mit ihm. Das ist der siebte Tag. Das ist hier im Seelsorgerlichen, wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht Heilsgeschichte, sondern Seelsorgerlicht. Am dritten Tag bei der Hochzeit in Kana in Galiläa. Seelsorgerlich hat er ein Ziel. Er möchte eins sein mit dir. Und er wurde eins mit dir. Am Kreuz hat er deine Schuld auf sich genommen. Er wurde ein Fluch für dich. Aber er möchte jetzt, dass du auch eins bist mit ihm. Und dahin zu kommen, braucht es Wachstumsphase, braucht es Erziehungswege, braucht es geschnitten zu werden in deinem und meinem Leben. Das ist kein Spaß, das ist keine Belustigung, das ist nicht immer Freude, das geht durch Leid. Aber weißt du was, wenn du in einer tiefen Liebesbeziehung zu Jesus stehst, danke, Herr Jesus, dass du mich liebst. Danke für den Unfall. Weil du mich liebst, hast du mir gegeben. Ich bin so dankbar. Mein Herz ist überwältigt von deiner Liebe. Danke für die Krankheit. Denn weil du mich liebst, gibst du mir das. Weil du möchtest, dass ich eins werde mit dir. Der Herr will, dass der 5. und 6. Tag für dich kein Geheimnis mehr bleibt. Er möchte, dass der 5. und 6. Tag schon einen Reichtum in dir wird, den du mitnimmst zu ihm in die Ewigkeit. 7 Tage aus dem Leben des Herrn Jesus. 7 Zeiten in deinem Leben. Vielleicht sagst du, Herr, dieser 5. und 6. Tag muss doch nicht sein, oder? Doch, sagt er. Am 4. Tag, wo du zum Glauben kamst, warst du Kind. Am 5. Tag wirst du Jüngling. Am 6. Tag bekommst du väterliche Reife. Da musst du Gott nicht mehr beweisen, dass du gut bist, dass du manches kannst. Nein, am 6. Tag kennst du ihn und das genügt dir. Am 6. Tag kommst du zur Ruhe. Übrigens, 6 ist die Zahl des Menschen. Am 6. Tag, weil du dann väterliche Reife bekommst, wird immer mehr sichtbar, wer der Vater ist und wer der Sohn ist. Der Jesus wird immer sichtbarer durch dein Leben. Nicht an den sonnigen Tagen, sondern in den Prüfungszeiten wird sichtbar, wie viel Jesus Raum in deinem Leben hat. Lebst du noch dein Leben mit Jesus oder darf Jesus in dir vollkommen leben? Dann bist du mit Jesus nicht mehr zu trennen. Man kann dich vom Herrn Jesus Christus gar nicht mehr trennen. Du gehörst zum Herrn Jesus, du bist eins mit ihm und du gehörst zum Haus des Vaters. Oh Mann, ist das nicht Grund der Freude? Entschuldigung, mein Temperament. Ich möchte euch am liebsten, verstehst du, euch mitnehmen. Das ist unser Ziel, da gehen wir doch hin. Ach, und jetzt soll ich noch länger hier bleiben? Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich kann ich jetzt bald zum Herrn gehen. Und deswegen freue ich mich über jeden, der gehen darf. Ist das nicht schön? Und kennst du das? Bei der Rennbahn, da laufen welche und durchschreiten die Sieglinie, ja? Und jetzt stehen die Leute da und weinen, wenn der die Ziellinie überschreitet. Hast du schon mal solche Zuschauer gesehen? Ich noch nicht. Was machen die Leute? Hurra, die jubeln, er hat die Ziellinie erreicht. Was machen wir? Wir heulen rum. Das passt doch gar nicht zu unserem Lebenswesen. Das passt doch gar nicht zur Lichtherrlichkeit. Ich muss diesem orthodoxen Juden recht geben. Kann es nicht sein, dass ihr deswegen keine Freude habt, weil ihr schlichtweg dem Wort nicht glaubt. Wenn du heute merkst, dass das so der Fall ist, dann darfst du so wie du bist zum Herrn Jesus kommen und sagen, ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir glauben darf. Ich möchte mich ganz auf die Zusage deines Wortes verlassen. Am Ende möchte ich nur eine Frage weitergeben. In Kapitel 2, Vers 3 heißt es, als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein, bei der Hochzeit zu Kana. Was bedeutet es, wenn es an Wein mangelt? Und, du merkst schon, ich will auf was hinaus, in Johannes 2 geht es um die Hochzeit zu Kana, von Vers 1 bis Vers 11. Und da gibt es 6 steinerne Wasserkrüge. Stell dem einfach die Frage, oder an dir, stell dem Herrn die Frage, wie heißen die 6 steinerne Wasserkrüge? Jeder hat einen Namen, wird hier nicht genannt. aber du findest sie im Wort Gottes. Wie heißen diese Wasserkrüge und wie standen sie in der Reihe zueinander? Und was bedeutet es, wenn Wein mangelt? Wenn Wein mangelt, das war damals äußerlich so, dann war ja, die brauchten Wein, um Freude zu haben. Verstehst du das? Das war damals so. Ist auch heute in der Welt draußen so. Die brauchen immer ihren Alkohol, um irgendwie ihren Frust zu vergessen, Freude zu haben. Brauchst du sowas noch? Eigentlich ja nicht. Wofür steht Wein? Wein steht für Freude im Leid. Das kennt die Welt nicht. Aber wie heißen diese sechs steinerne Wasserkrüge? Ich gebe das nur als Denkanstoß mit. Denn wenn dir das bewusst wird, willst du noch viel mehr zu ihm in himmlische Herrlichkeit gehen. Ich möchte uns einfach den Himmel groß machen. Übrigens, da wohne ich schon. Ich bin zwar noch hier, aber da bin ich zu Hause. Da bin ich zu Hause. Hier bin ich ja noch gezwungenermaßen, aber wohnen tue ich im Himmel. Eine Verkehrskontrolle. Wo wohnen Sie? Ach, sagt er zu mir, Sie wohnen ja da, in der Reutlinger Straße 40. Ja, sage ich, aber nur vorübergehen. Ja, wie meinen Sie das? Ist das nicht Ihr Hauptwohnsitz? Nur vorübergehen. Ja, wie? Ja, ich wohne woanders. Ein bisschen höher. Guckt nach oben. War ja dunkel, die Verkehrstunnel. Ja, nicht so ein Stern, den Sie da oben sehen, aber ich denke, das wäre der Clou, sage ich zu ihm, wenn Sie auch da wohnen würden, wo ich wohne. Ja, deswegen hat man ja keine Freude, weil man es nicht weiß, nicht? Aber ich weiß es. Können die Menschen an dir und mir sehen, dass du weißt, wo du die Ewigkeit verbringst? Das geht nicht ohne Freude, Geschwister. Das wird sichtbar, da wo wir stehen. Aber nicht wegen mir musst du jetzt lächeln anfangen. Das musst du nicht. Sehe ich sowieso nicht, aber musst du wegen mir nicht machen. Ich möchte uns einfach nur, ich hoffe, du hast mich jetzt richtig verstanden. 7 Tage aus dem Leben Jesu zeigen uns, wie der Weg unserer Errettung ist und wie er uns vorbereitet für die vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Eins zu sein mit ihm. Der Leib wird mit dem Haupt des Christus verbunden. Das ist ein Akt der Geborgenheit oder Verborgenheit. Kolosser 3. Trachtet nach dem, wo es droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sinnet auf dem, was droben, nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und, jetzt kommt der Clou, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ist das nicht schön? Verborgenheit heißt aber auch Geborgenheit. Da steckt das Wort Geborgenheit drin. Und du nicht, wir sind ein Geheimnis für die Welt, aber freuen uns über die Offenbarung mit ihm. Lass uns das einfach mitnehmen. Wir wollen dem Herrn die Ehre geben für seine Liebe zu uns und für sein Arbeiten auch weiterhin in unseren Herzen. Amen. Darf ich noch mit uns gemeinsam beten? Vielen Dank für diese Bereitschaft.